sind durch eine längere Zeit durch 1. bzw. durch 2. Mose gegangen und haben die Geschichte des Volkes Israel, des Volkes Gottes, Gottes auserwähltes Volk, angeschaut. Es gab einen Auszug aus Ägypten, einen Exodus. Ja, die Bibel oder eine gewisse Übersetzung beschreibt das als Exodus. Und heute sind wir bei Levitikus angekommen, beim 3. Buch Mose. Levitikus, der Name spricht für sich, dass dort im großen Ganzen, also zusammengefasst, eine Anweisung an die Leviten gegeben wird, wie natürlich zum ganzen Volk, denn Leviten waren ein Stamm des Volkes Israel, die dafür auserwählt waren, um in der Stiftshütte zu dienen. Wie gesagt, auf den Exodus folgt dann eine Wüstenwanderung, ein längerer Zeitabschnitt, wo das Volk Israel in der Wüste ist, auf dem Weg zum Land Kanaan. Es ist ein gelobtes Land, das sie erreichen wollen. Wir haben gesehen, beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten, da sind Sklavenkinder, die in Ägypten geboren, aufgewachsen sind als Sklaven, sind zu einem freien, zu einem erlösten Volk geworden. Gott hat sie mit mächtiger Hand herausgeführt. Und dieses Volk gehört Gott. Gott hat es für sich erwählt. Wenn wir noch mal kurz 2. Mose Kapitel 19 aufschlagen, macht das mit mir zusammen. 2. Mose Kapitel 19, die Verse 3 bis 6 wollen wir lesen. Also das Volk ist ausgezogen aus Ägypten, in die Wüste hinausgegangen und sind zum Berg Sinai gekommen und dort begegnen sie Gott. Dort ruft Gott Mose zu sich und dort lesen wir Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels Folgendes verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Gott sagt es noch einmal ganz deutlich zu Mose: Bitte sag es den Kindern Israels, sie sind mein Eigentum. Sie sollen ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Zum geschichtlichen Hintergrund: Dieser Auszug aus Ägypten geschah im Jahr 1445 vor Christus. Dann sind sie ein Jahr lang hier beim Berg Sinai, bekommen alle Offenbarungen, dort die Anweisungen, eine Stiftshütte zu bauen, die Anweisungen, Priester einzusetzen. Und dies Ganze dauert ein Jahr. Die sind beim Sinai ein Jahr lang. Und in dieser Zeit ist auch die Stiftshütte schon fertiggestellt. Und hier in diesem Zeitraum beginnt 3. Mose, beginnt Levitikus. Und darauf, auf 3. Mose folgt dann 4. Mose und das ist dann sozusagen ein Monat später. So hat man das ausgerechnet. Die Stiftshütte wurde fertiggestellt und dann kamen die Anweisungen, wie man halt den Gottesdienst feiern sollte, wie man den ganzen Priesterdienst und so weiter tun sollte. Und um das einzusetzen und das einzuführen, hat wohl so einen Monat gedauert. Und dann gibt es 4. Mose, geht das Buch dann weiter. Also wir befinden uns sozusagen ein Jahr und ein Monat beim Berg Sinai, wo sich Gott Mose offenbart. Das zentrale Thema, um das sich das Buch Mose, das dritte Buch Mose entwickelt, das sind der heilige Charakter Gottes. Und wir haben schon am Sonntag ganz klar und deutlich gehört, warum es im dritten Buch Mose geht. Es geht darum, dass Gott heilig ist und er will, dass sein Volk, wie wir gelesen haben, dass er sich erwählt hat als sein Eigentum, genauso heilig ist wie er. Das ist das zentrale Thema und behandelt unter anderem im ganzen Buch, da geht es um Gottes Heiligkeit, da geht es um die Sündhaftigkeit der Menschen, da geht es um Opfer, die Menschen bringen sollen, und es geht um Gottes Gegenwart inmitten dieses heiligen Volkes. Gottes Gegenwart im Heiligtum, beziehungsweise wir nennen das Stiftshütte, was wörtlich bedeutet ein Zelt der Begegnung, wo Menschen mit Gott eine Begegnung finden können, und das wird durch den Priesterdienst vermittelt. Die Motivation zur Heiligkeit wird hauptsächlich in zwei Begriffen in diesem ganzen dritten Buch Mose immer wieder zum Ausdruck gebracht, das über 50 Mal vorkommt, und das sind die Begriffe Ich bin der Herr, beziehungsweise Ich bin heilig. Und das ist die Motivation, dass Gott seinem Volk immer wieder weitergibt, das immer wieder vor Augen hält. Das gebiete ich euch, ich bin der Herr. Das heißt, ich bin euer Herr. Ich habe das Sagen. Und ich bin heilig. Ich bin heilig und ich möchte, dass ihr in meiner Gegenwart seid, und deswegen sollt ihr genauso heilig sein. Im dritten Buch Mose werden hauptsächlich auch 5 verschiedene Opfer vorgestellt. Und diese 5 Opfer, die haben eine symbolische Bedeutung. Diese Opfer waren dazu bestimmt, dem Bußfertigen, dem dankbaren Anbeter, die Möglichkeit zu geben, Gott zu begegnen. Die Möglichkeit zu geben, Dankbarkeit gegenüber Gott auszudrücken. Und dafür hat Gott Rituale eingesetzt. Dieses, wie ich schon sagte, dieses ehemals Sklavenvolk Israel ist in Ägypten aufgewachsen. Und dieses Volk hat sich an gewisse Rituale gewöhnt. Dieses Volk hat eine Vielzahl an Opfer an verschiedene Götter gesehen. Vielleicht auch mitgefeiert, das wissen wir nicht. Aber sie war eine gewisse Rituale gewohnt. Ein Indiz dafür ist ja, als wir 2. Mose gelesen haben, wo sie plötzlich sich ein goldenes Kalb gießen und das zu ihrem Gott erklären und dann ein Fest feiern. Sie beten dieses goldene Kalb an. Das ist ein klares Indiz, welche Vorstellung sie von Gott haben, von Gottesdienst haben, und was da noch in ihnen steckt, was sie sehr viel aus Ägypten mitgenommen haben. Gott aber möchte seinem Volk, das Volk, das er sich erwählt, das als Eigentum für sich bestimmt hat, dass es nach seinen Prinzipien lebt, nach den Prinzipien eines wahren Gottes. Und so kommen wir zu 3. Mose Kapitel 1. Und wir lesen die ersten 2 Verse. Dritte Mose, Kapitel 1, ab Vers 1 und 2. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergabe vom Vieh darbringen, und zwar vom Rind und vom Kleinvieh. Was hier sofort auffällt, ist, dass der Herr zu Mose aus der Stiftshütte spricht. Wir kennen aus der Geschichte des zweiten Buches Mose, dass Gott zu Mose aus dem Dornbusch gesprochen hat, als er ihn berief. Als er ihn in seinen Dienst berufen hatte, hat er aus dem Dornbusch zu ihm gesprochen. Weiter, und das haben wir auch eingangs gelesen, sprach er aus der heiligen Wolke, die auch im Hebräischen die Shechina genannt wird. Das ist die Heiligkeitswolke, wo Gott sich dann auch präsentierte oder, sage ich mal, unter seinem Volk sichtbar da war. Und daraus hat er dann gesprochen. Als die Stiftshütte dann fertiggestellt wurde, das haben wir auch gelesen im zweiten Buch Mose zum Schluss, da hat sich diese Herrlichkeitswolke Gottes, die Shechina, in dieser Stiftshütte niedergelassen. Beziehungsweise hat sich im Allerheiligsten, und wir lesen auch weiter explizit, wird das immer wieder beschrieben als über der Bundeslade. Dieser Deckel der Bundeslade wurde als Gnadenthron bezeichnet. Und dort hat sich diese Shechina, die Heiligkeitswolke Gottes, niedergelassen. Also Gott war dort so gegenwärtig. Und hier aus der Stiftshütte spricht Gott zu Mose. Was sagt er? Wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergabe vom Vieh darbringen, und zwar vom Rind und vom Kleinvieh. Wenn jemand von euch eine Opfergabe darbringen will, dieser Ausdruck sagt ganz eindeutig, das ist eine freiwillige Gabe. Falls jemand eine freiwillige Gabe Gott bringen will, eine Opfergabe darbringen will. Diese freiwillige Opfergabe, hier steht das Wort Korban. Ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Neuen Testament auch kennt, dieses Wort Korban. Diesen Gedanken greift Jesus auf und sagt an die Pharisäer: Ihr verwendet dieses Prinzip. Das, was ihr eigentlich euren Eltern verschuldet, euren Eltern schuldet zu geben, sie zu versorgen oder wenn sie Magen leiden, ihnen etwas zu geben. Darauf sagt er, das ist Korban. Das ist etwas, was ich Gott gebe, freiwillig. Und diese Aussage entbindet mich von meinen Pflichten, meinen Eltern, meinen Verwandten gegenüber. Und Jesus prangert das an und sagt, das ist niemals der Gedanke Gottes gewesen. Was ich sagen wollte ist, hier begegnen wir diesem Begriff Korban. Es ist eine freiwillige Opfergabe, die man Gott gibt. Es ist ein Opfer, um sich Gott zu nahen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, und zwar in Bußfertigkeit, in Gehorsam, in einer Hingabe, in solcher Haltung sollte dies geschehen. Und das sollte geschehen mit dem Ziel, Gott anzubeten. Und wenn jemand diese Haltung hatte, diese Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch, ich möchte von meiner Schuld frei werden, ich möchte Gott begegnen, der heilig ist, und ich möchte ihm ein Opfer bringen. Aus dieser Haltung war dieses Opfer machbar oder man konnte es bringen. Und das sagt Gott, wenn du dieses Opfer bringen willst, dann mach das nicht so, wie es dir gerade passt, wie du es dir ausgedacht hast oder wie sie sich das mit dem goldenen Kalb gedacht haben. Nein, Es soll ein Rind, ein Kleinvieh sein, beziehungsweise, wie wir später lesen werden, Geflügel. Lass uns mal zusammentragen. In Vers 3, welche Qualitäten soll das Opfer dann aufweisen? Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses, männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor den Herrn. Also welche Qualitäten sollen die Opfer dann aufweisen? Was fällt uns hier auf? Bitte? Es soll ein männliches Tier sein. Fehlerlos, ja, ohne Fehler. Makellos. Zusammengefasst, es soll einfach das Beste sein, was man bringen kann. Es soll ein Tier aus der Herde dessen sein, der das Opfer bringen will, beziehungsweise er soll es gekauft haben oder erworben haben. Es ist kein wildes Tier. Es ist ein zahmes Tier aus seiner Herde. Ich habe gedacht, warum muss es denn männlich sein? Es hat mit Sicherheit einige Bedeutungen. Eins ist mir aufgefallen, wenn wir eine Herde sehen, eine Herde an Tieren, sind die männlichen, die meistens, sag ich mal, eins, zwei in der Herde waren vielleicht und eine große Herde von Tieren war, die wertvollsten Tiere in dieser Herde. Und dieses Tier sollte ausgewählt werden. Also es sollte das Beste sein, das man bringen konnte. Und lass uns mal dann jetzt an die Opferzeremonie herangehen, wie das geschah. Kapitel 1, Verse 3 bis 9. Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses, männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit er es ihn wohlgefällig mache vor den Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihn wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Dann soll er das junge Rind von dem Herrn vor dem Herrn schächten. Die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut darbringen und es ringsum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Er aber soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf dem Altar machen und Holz aufschichten über dem Feuer. Auf das Holz aber über dem Feuer, das auf dem Altar ist, sollen die Priester, die Söhne Aarons, die Fleischstücke legen, dazu den Kopf und das Fett. Seine Eingeweide aber und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Also was fällt dir als erstes auf? Das Tier, das dieser Opfernde, der ein Opfer darbringen möchte, das Opfertier muss er zum Eingang der Stiftshütte bringen. Und interessant ist es, damit das Opfertier den Opfernden wohlgefällig bzw. angenehm mache vor dem Herrn. Dieses Opfertier soll den, der es opfert, wohlgefällig machen vor den Herrn. Nun, wie geschah dann dieses Wohlgefälligmachen? Ja, zuallererst natürlich muss er dieses Tier zum Eingang der Stiftshütte bringen. Lass uns mal das visuell auch mal sehen. Lass uns mal das Bild anstrahlen. Das ist erkennbar, ne? Dass das die Stiftshütte ist. Und hier dieser Zaun darum. Und er musste das vor den Eingang bringen. Erst einmal hierhin brachte er das Tier und dort wurde es von den Priestern begutachtet. Ob das Tier tatsächlich makellos war, ob es geeignet war für ein Opfer. Wir lesen in diesem ganzen Abschnitt, das wir jetzt gerade eben gelesen haben, von den Priestern und immer wieder von er. Wenn wir das Wort er lesen, dann ist gemeint der Opfernde, derjenige, der dieses Opfer darbringt. Also es war ein Wechsel von den Aktivitäten der beider Parteien. Also der Opferte hat was gemacht und dann hat auch der Priester oder die Priester etwas getan, damit dieses Opfer stattfinden konnte. Aber jetzt zur Frage, wie geschah das wohlgefällig machen? Wir lesen Vers 4. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Also er sollte seine Hände auf das Haupt dieses Tieres legen, und das war symbolisch, also muss man es verstehen, dass er die Sünden auf dieses Tier übertragen wurde. So wurden die Sünden übertragen. Und somit wurde dieses Tier als stellvertretendes Opfer dargebracht und somit konnte Sühnung erwirkt werden. Sühnung bedeutet wörtlich Bedeckung. Lass uns mal zwei Bibelstellen aufschlagen. Die erste Bibelstelle ist in Psalm 32, Vers 1. Psalm 32, Vers 1. Da sagt David in diesem Psalm: Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Also auch David gebraucht diesen Begriff des Zudeckens, dass seine Sünde zugedeckt ist. Wenn wir aber auch Hebräer 10, Vers 4 aufschlagen, Hebräer 10, Vers 4, dort heißt es, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Diese Sünden wurden zugedeckt. Auch hier dieser alttestamentlich Opfernde hat Sühnung erfahren in dem Sinne, dass seine Sünden bis zu einem gewissen Zeitpunkt zugedeckt wurden. Und erst als Jesus Christus das stellvertretende Opfer für alle Menschen gebracht hat, das perfekte Opfer, wurden diese Sünden, die dann zugedeckt waren, hinweggetan. Der alttestamentliche Gläubige konnte Sühnung erfahren, durfte gerechtfertigt davongehen, aber Gott hat in diesem Sinne die Sünden erst einmal zugedeckt, bis tatsächlich das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz geschah und Jesus mit seinem Blut dann in den himmlischen Tempel hineingegangen ist und somit Sühnung erwirkte. Und ab diesem Zeitpunkt sind die Sünden tatsächlich weg. Lass uns jetzt den Fokus auf die Opferdarbringung, wie das Opfer wie sollte das Opfer dargebracht werden? Der Opfernde sollte dieses junge Rind in diesem Fall vor dem Herrn schächten. Schächten ist ein Begriff, das bezeichnet, dass dieses Tier sterben musste, es wurde geschlachtet und dieses Blut musste ausfließen. Und das bezeichnet man als Schächten. Dieses Blut muss komplett ausfließen aus diesem Tierkörper. Die Priester sollten dieses Blut auffangen. Und die sollten dieses Blut ringsum an den Altar sprengen. Lasst uns 3. Mose 17, Vers 11 aufschlagen. Dort lesen wir 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Deswegen musste dieses Blut aufgefangen werden und symbolisch auch an den Altar gesprengt werden, um diese Sühnung zu erwirken. Auch hier gibt es eine neutestamentliche Bibelstelle, die wir lesen in Hebräer 9, 22. Dort heißt es, Hebräer 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und somit hatte dieses Blut, das aufgefangen wurde, sollte symbolisch darstellen, hier stirbt ein Leben eines Tieres für das Leben dieses Opfernden, die dieses Opfer gebracht hat. Es ist ein stellvertretender Tod. Und wenn das geschehen ist, dieses Blut wurde aufgefangen, es wurde an den Altar gesprengt, da sollte der Opfernde wieder, sollte das Opfertier, dem Opfertier die Haut abziehen und das Opfertier sollte er in Stücke zerlegen, in einzelne Stücke. Währenddessen sollten die Priester auf dem Altar Feuer anzünden. Diese zerlegten Fleischstücke, die mit Kopf und Fett, sollte auf diesen Altar aufgeschichtet werden. Bemerkenswert ist hier noch, dass der Opfernde selbst sollte die Eingeweide des Tieres und die Schenkel des Tieres waschen. Und dann sollten die auch auf den Altar aufgeschichtet werden. Und der Priester sollte alles in Rauch aufgehen lassen. Hier wird der Begriff im Rauch aufgehen lassen, beziehungsweise verbrannt, sollte es verbrannt werden. Und dieses in Rauch aufgehen lassen hat ein besonderer Ausdruck, der zum Ausdruck bringt, dass hier ein Wohlgeruch aufsteigt. Es steigt in Rauch auf. Und das ist das Brandopfer. Das Brandopfer, es ist ein Feueropfer oder eine andere Übersetzung sagt darüber ein Ganzopfer. Und dieses Wort Ganzopfer bezeichnet, dass dieses Tier komplett, dieses Opfer komplett verbrannt wurde. Bis auf das Fell, die Haut, die wurde nicht verbrannt. Das sollte zum lieblichen Geruch für den Herrn hinaufsteigen. Der wohlgefällige Geruch vom brennenden Fleisch symbolisierte das Opfer des Gehorsams, das dem Herrn gefiel. Während das aufwendige Ritual Gottes Zorn wegen der begangenen Sünden anerkannte, wurde durch das Opfer, durch das dahinterstehende bußfertige Herz angenehm. Und das war bei weitem bedeutender als das Opfer selbst. Ich lese das noch einmal. Während das aufwendige Ritual Gottes Zorn wegen der begangenen Sünden anerkannte, wurde das Opfer durch das dahinterstehende bußfertige Herz angenehm. Das war bei weitem bedeutender als das Opfer selbst. Also wichtig war für Gott, dass hier Menschen in einer tiefen Erkenntnis dessen, dass Gott heilig ist, dass ich sündig bin, dass ich Erlösung brauche und dass ich Gott etwas bringen will aus dankbaren Herzen, aus einer Hingabe, aus einem gehorsamen Herzen. Das war Gott angenehm. Und wenn diese Haltung hinter diesem Menschen, in diesem Menschen war, dann war sein Opfer für Gott angenehm. Und wiederum hat dieses Opfer, das makellos war, diesen Opfernden vor Gott angenehm gemacht. Das haben wir am Anfang gelesen. Und somit musste das ineinander greifen. Es musste ein perfektes Opfer sein, ein perfektes Tier, ein makelloses Tier. Und das musste eine richtige Herzenshaltung dahinter sein. Und das war für Gott angenehm. In diesem gleichen Kapitel lesen wir noch von zwei Opferarten. Und das wollen wir auch einmal durchlesen. Das ist einmal die Opferung vom Kleinvieh, vom Schaf bzw. von einer Ziege und eine Opferung von Turteltauben bzw. jungen Tauben. Und da ist bemerkenswert, dass das nicht sich im Grunde genommen unterscheidet. Es geht nur darum, dass hier etwas, ein anderes Tier genommen wird. Und hier ist die Möglichkeit für das Volk, das vielleicht nicht Geld genug hatte oder keinen Stier hatte zum Opfern, er durfte auch eine Ziege bzw. ein Schaf bringen. Und wenn jemand komplett mittellos war, durfte er eine Taube bringen. Das war Gott auch angenehm, wenn dort ein, wie wir gelesen haben, ein Herz dahinter stand, das demütig war, das demütigen Herzens vor Gott kam. Wenn aber seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, so bringe er ein makelloses, männliches Tier von den Lämmern oder Ziegen zum Brandopfer dar. Und er soll es an der nördlichen Seite des Altars vor dem Herrn schächten. Was hier interessant ist, die nördliche Seite des Altars wird hier erwähnt. Und wenn wir das Bild nochmal vor Augen haben, dann war das etwas, wo der Opfernde das von dieser Seite, sag ich mal, auf den Altar darbrachte. Dieses Opfern geschah vor dem Herrn, nicht vor Menschen. Das war zum Eingang der Stiftshütte gerichtet. Somit geschah das sozusagen symbolisch vor dem Herrn. Das sollten nicht Menschen sehen, sondern Gott sollte es sehen. Also, und er soll es an der nördlichen Seite des Altars vor dem Herrn schächten, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Aber er zerlege es in seine Stücke, und der Priester soll sie samt dem Kopf und dem Fett auf dem Holz aufschichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Aber die Eingeweide und die Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar im Rauch aufgehen lassen. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Soll aber seine Brandopfergabe für den Herrn aus Geflügel bestehen, so bringe er seine Opfergabe von Turteltauben oder jungen Tauben dar. Diese soll der Priester zum Altar bringen und ihr den Kopf abkneifen und sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ihr Blut aber soll an der Wand des Altars ausgedrückt werden. Den Kopf aber samt dem Unrat soll er entfernen, den Kopf aber samt dem Unrat soll er entfernen und auf den Aschehaufen werfen, neben dem Altar nach Osten. Sodann soll er sie an den Flügeln einreißen, aber nicht abtrennen, und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Holz über dem Feuer. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Wir sehen, dass hier unterschiedliche Tiere geopfert werden konnten. Das waren freiwillige Opfer, die man brachte als Brandopfer. Es konnte ein Stier sein, es konnte ein Kleinvieh sein wie eine Ziege oder ein Schaf bzw. ein Lamm. Oder es konnten auch vom Geflügel Turteltauben oder junge Tauben sein. Wie gesagt, es sollte das Wertvollste sein, was man geben konnte. Und somit konnte jeder ein freiwilliges Opfer darbringen. Das Brandopfer, es sollte jeden Morgen und jeden Abend, an jedem Sabbat, an jedem ersten des Monats und an jedem besonderen Festtag dargebracht werden. Dieses Feuer auf dem Altar sollte Tag und Nacht brennen. Dieses Feuer durfte nicht ausgehen. Lass uns mal 3. Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 6 lesen. Hier sind Anweisungen für die Priester in Bezug auf das Brandopfer. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz vom Brandopfer. Das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle auf dem Altar die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben. Und das Feuer des Altars soll auf ihm im Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und sein Fleisch in die leinenen Beinkleider hüllen und soll die Fettasche abheben, zu welcher das Feuer auf dem Altar das Brandopfer verzehrt hat, und sie neben dem Altar schütten. Dann lege er seine Kleider ab und ziehe andere Kleider an und schaffe die Fettasche hinaus vor das Lager an einen reinen Ort. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihn brennen erhalten werden, es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Dieser Altar in der Stiftshütte wurde sozusagen zu einem zentralen Element des Gottesdienstes, des fortwährenden Gottesdienstes des Volkes Israel. Und hier, wie gesagt, sind nochmal aufgezeichnet die Vorschriften für die Ausführung des Brandopfers und bezüglich der Leviten bzw. der Priester. Das Brandopfer soll auf dem Altar die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben. Und morgens sollte dann der Priester ein leinenes Gewand anziehen. Gab es eine Ordnung für sein Gewand. Auch eine Hose musste er anziehen, Beinkleider. Und er musste diese Asche, die danach verbrannt war, musste er vom Altar auf die Seite, die Ostseite des Altars sozusagen hinunterwerfen. Und dann musste er sich wieder umziehen, andere Kleider anziehen. Welche das waren, steht ja nicht. Aber es sollten andere Kleider sein. Da musste er diese Fettasche vom Lager hinausbringen an einen reinen Ort. Und wie gesagt, dieses Feuer auf diesem Altar musste Tag und Nacht brennen, musste am Brennen gehalten werden. So sehen wir kurz, wie aufwendig so ein Opfer war. Zum einen derjenige, der das Opfer darbrachte. Er musste eine gewisse Tätigkeit tun, gewisse Dinge tun. Dann waren das die Priester, die einen großen Aufwand hatten, schon mit dem Opfer selbst das darzubringen. Und dann natürlich auch noch mit der Fettasche, mit den Rückständen dieses Opfers, das sie dann entsorgen mussten. Auch da, ne, zweimal umziehen, großer Aufwand. Das ist ein freiwilliges Opfer, das man darbringen konnte. Es ist ein Brandopfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Wir fragen uns natürlich heute, warum dieser große Aufwand? Was soll uns das Brandopfer aufzeigen? Zum einen natürlich, und das haben wir eingangs gesagt, Gottes Heiligkeit fordert Heiligkeit von seinem Volk. Und das ist das zentrale Element. Zum anderen fällt auf, dass in die Gegenwart Gottes kann man nur mit einem Opfer kommen. Ohne Opfer kannst du nicht vor Gott treten. Drittens, Gott bestimmt, was man opfert. Gott bestimmt die Auswahl und auch die Art der Darbringung. Das bestimmt alles Gott. Du darfst jetzt nicht aussuchen, wie du es machst, sondern du hast eine gewisse Reihenfolge, eine gewisse Abfolge, ein gewisses Konzept, das du einhalten musst. Und was sehr wichtig oder zentral in diesem Opfern ist, ist ein bußfertiges, ein gehorsames Herz, das dahinter steht. Es ist die, sozusagen die Voraussetzung, dass es Gott wohlgefällig ist, dass dieses Opfer tatsächlich als Wohlgeruch für den Herrn aufsteigt. Welche Aspekte dieses Brandopfers finden wir im Neuen Testament oder was findet im Neuen Testament seine Erfüllung? Wir als Menschen des Neuen Testaments, die wir uns auch an ein wirklich privilegiertes Leben gewöhnt haben, ein privilegiertes Leben in der Gnade Gottes, die wir nicht dieses Prozedere mit diesen Opfern haben. Es ist ja nicht einmal geschehen und das war's, für ein Jahr reicht das. Nein, es ist ein freiwilliges Opfer. Im Unterschied dazu gab es das Sündopfer, beziehungsweise ein Schuldopfer, Friedensopfer. Viele Opfer, die man bringen, dies war ein freiwilliges Opfer, das andere musste man bringen. Wenn man sich versündigt hatte, wenn man Schuld auf sich geladen hatte, musste man ein Opfer bringen, wenn man am Leben bleiben wollte. Und somit war das eine große, große Herausforderung. Natürlich musste man das auch im Hinterkopf haben, immer diesen Gedanken, dass man für gewisse Dinge auch ein Opfer darbringen muss. Welche Aspekte des Brandopfers finden wir hat sich im Neuen Testament erfüllt? Also Jesus Christus als das sündlose, makellose Opfer erfüllt alle Anforderungen, die ein Opfer haben muss, um Gott wohlgefällig zu sein. Und Jesus Christus stirbt an unserer Stelle. Also hier wird noch einmal die Reinheit des Opfers hervorgehoben. Und somit auch hier erfüllt sich das in Jesus Christus, in seiner sündlosen Natur hat sich dieses makellose Opfer gezeigt. Zum anderen erfüllt sich im Neuen Testament in Jesus Christus das, was wir im Alten Testament gelesen haben. Um Sühnung zu erwirken, muss Blut vergossen werden. Das Blut des Opfertieres für das Blut dessen, der das Opfer gebracht hat. Dieses erfüllt sich in Jesus Christus. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, an seinen stellvertretenden Tod, muss nicht sterben, sondern für ihn ist Jesus Christus gestorben. Sein stellvertretender Tod gilt für denjenigen, der an Jesus glaubt. Jesu Christi stellvertretendes Opfer macht den, der an ihn glaubt, vor Gott angenehm. Gott sieht auf uns durch den Opfertod Jesu und somit sind wir vor Gott angenehm. Und nur unter dieser Voraussetzung, dass Gott uns in Jesus Christus sieht, ist Anbetung Gottes überhaupt möglich. Das ist die privilegierte Stellung der Menschen, die wir jetzt heute in der Zeit des Neuen Testaments leben und diese Zeit der Gnade haben. Das Brandopfer als solches hat heute keine Notwendigkeit mehr, weil sie sich in Jesus Christus schon erfüllt hat. Jedoch ist das Prinzip, Gott Dankopfer, Lobopfer zu bringen, heute genauso aktuell. Da sind wir herausgefordert, wenn wir Römer 12 aufschlagen. Römer 12, ich lese Verse 1 und 2. Ich nehme dieses Mal die Neu-Genfer Übersetzung. Ich fand das ein bisschen treffender ausgedrückt. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sehen hier, dass jeder, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, gehört jetzt Gott. Und das sollen wir zum Ausdruck bringen, indem wir uns als Opfer darbringen. Und dass unsere Gesinnung verändert wird, sodass wir mit jedem Gedanken, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir planen, mit allem, welche Entscheidungen wir treffen, wir uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt ausrichten, sondern, wie es hier heißt, lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und da stehen wir ständig unter dieser Herausforderung, nach diesen Prinzipien uns auszurichten. Das ist, wie es hier heißt, das ist der wahre Gottesdienst. Und zum Abschluss möchte ich noch Hebräer 13, Vers 15 auch noch lesen in der Neu-Genfer Übersetzung. Das heißt es, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. All diese neutestamentliche Aussagen, die wir hier finden, leiten wir von dem Opferprinzip des Alten Testamentes ab. Und wir sehen, dass sich das in Jesus Christus erfüllt und das erfüllt sich auch in jedem von uns persönlich, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und das ist das, was uns 3. Mose heute sagen möchte. Amen.